Euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich musste gerade noch mal kurz raus. Ich hätte natürlich auch den Hannes um Tempo bitten können, aber sein Tempo hilft bei einer laufenden Nase nicht. Musste ich noch mal zum Auto. Hat jemand mein Auto heute früh gesehen? Zum Glück. Weil ich war vor ein paar Tagen extra in der Waschstraße, damit das heute schön sauber ist. Kurz über der Autobahn, aus der Traum. Wie hält man sein Auto sauber? Also selbst wenn ich in der Waschstraße fahre und sofort nach Hause, um das in die Garage zu stellen, früher hätte mein Vater gesagt, guck mal, da ist noch was, so kommt er mir nicht in die Garage. Entweder richtig sauber oder steht draußen, regnet voll, wird wieder dreckig. Kannst du machen, was du willst. Es geht nicht anders. Es gibt keinen anderen Weg, habe ich über meiner Predigt stehen. Und zwar hat mich das dazu gebracht, wir lesen jeden Morgen in der Losung. Sie kennen diese kleinen Heftchen. Ne? Bei uns heißt das die Lösung des Tages. Und da steht über dem Dezember als Monatsspruch im Buch Sacharja Kapitel 2, Vers 14, freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion, denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Vielleicht war das ja der Ideengeber zu diesem Lied, Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem, was wir heute schon gehört haben. Aber da taucht bei mir dann wieder mal die Frage auf, ist das überhaupt für uns geschrieben? Oder nur für die damalige Zeit, die damalige Situation? Das war so ungefähr 500 Jahre vor Christus. Die Juden waren aus Babylon wieder zurückgekommen. Diese Frage stellt sich mir oft, wenn ich über einen Bibeltext eine Predigt halten möchte. Und dann sage ich mir immer, zunächst einmal ist jedes Wort der Bibel für mich bestimmt. Damit ich es zumindest erst einmal lese und drüber nachdenke. Aber ich glaube nicht, dass es Bibelstellen gibt, die nur und ausschließlich für meinen Nachbarn sind. Oder für meinen Bruder oder für wen auch immer. Nur nicht für mich. Glaub nicht, dass es solche Bibelstellen gibt. Aber ein kleiner Hinweis sei mir hier an dieser Stelle erlaubt. Rheinhausen, nicht mal Großduisburg, ist dieses Zion, von dem da die Rede ist. Ich sehe mich bei der Frage, ob es sich hier nun um eine Textstelle direkt für mich handelt oder nur Geschichtsunterricht ist, zwei Deutungsmöglichkeiten gegenüber. Erstens, und dann ist es reiner Geschichtsunterricht, der Gott Israels erbarmt sich wieder seines Volkes, führt es aus der babylonischen Gefangenschaft zurück nach Zion. Und er, Gott, möchte wieder bei ihnen wohnen, weil sein Tempel, sein Allerheiligstes, ja wieder aufgerichtet wird. Aber der Name Zion, die Bedeutung dieses Begriffes, hat sich im Laufe der Zeit sehr gewandelt. Als erstes wird Zion in der Bibel im zweiten Buch Samuel erwähnt. David eroberte die Burg Zion. Die Burg, das ist Davids Stadt. Zion war ursprünglich eine antike Burg der Jebusiter in der Stadt Jerusalem. Die Zion wurde dann nicht nur für die Burg verwendet, sondern auch für die Stadt, in der die Burg stand, nachdem David die Festung von Zion eroberte, wurde sie Stadt Davids genannt. Als Salomon den Tempel in Jerusalem errichtete, wurde der Begriff Zion erweitert und beinhaltete auch den Tempel und dessen Umgebung. Und schließlich wurde die Stadt Jerusalem Zion genannt, das Land von Judäa und das Volk von Israel als Gesamtes. Und damit sind wir dann bei der zweiten, der mir näher stehenden Bedeutung. Zion bezieht sich auf das neue Jerusalem. Das Jerusalem, das da dereinst noch erst kommen wird. Und dazu passt für mich ein Hinweis aus dem gleichen Buch wie der Monatsspruch aus Sacharja. Dort steht: Der Engel, der mir alles erklärte, gab einem anderen Engel, der ihm entgegenkam. Da ist also ziemlicher Betrieb da oben anscheinend. Er gab einem anderen Engel, der ihm entgegenkam, den Befehl: Jerusalem soll nicht mit Mauern eingeengt werden, sonst ist kein Platz für die vielen Menschen und Tiere. 500 Jahre vor Christi Geburt ist schon so ein reger Betrieb da oben bei den Engeln. Und ich vermute, haben schon Engel die Aufgabe bekommen, an dem neuen Jerusalem schon anzufangen zu bauen, weil das so groß werden wird. Jerusalem soll nicht mit Mauern eingeengt werden, sonst ist kein Platz für die vielen Menschen und Tiere. Und nur wenige Verse weiter heißt es: Gott sagt, freut euch und jubelt ihr Bewohner der Zionsstadt, ich komme und wohne mitten unter euch. Viele Völker werden sich dann zu mir bekennen und mein Volk werden, ihr aber werdet die sein, in deren Mitte ich selber wohne. Dieses Buch über den Propheten Sacharja beschreibt die Zeit von ca. 500 Jahren vor Christi Geburt. Und damals war die Weltgeschichte noch weit davon entfernt, dass andere Völker sich dem einen Gott, dem Gott Israels, anschließen. Also ist und kann in dieser Beschreibung des Jerusalem ohne Mauern nicht das damalige Jerusalem gemeint sein und auch nicht das jetzige. Das Buch Sacharja ist eine Prophetie. Dieses Buch muss einfach mal komplett gelesen werden. Das ist, glaube ich, das vorletzte im Alten Testament, ne? Und es unterstreicht die Sehnsucht des jüdischen Volkes nach dem Messias. Es unterstreicht die Rolle des jüdischen Volkes in Bezug auf Gott, den Herrn. Die Aufgabe des Volkes Israel, treu zu sein, Vertrauen zu haben in ihren Gott. Denn er sagt: Nicht durch menschliche Macht und Gewalt wird es dir gelingen, sondern durch meinen Geist. Haben wir auch schon gehört. Schon oft gehört, steht alles in diesem einen Buch Sacharja. Nicht durch menschliche Macht und Gewalt, sondern durch meinen Geist. In diesen Prophetien liegt so viel Kraft, so viel Zuversicht und Hoffnung, aber sie geben uns auch Rätsel auf und neue Fragen. Wann wird das alles geschehen? Wie oft höre ich gerade diese Frage, besonders von Menschen, die mal die Offenbarung gelesen haben. Und dann ist es jetzt schon weit, sind wir schon im Anfang, sind wir schon mittendrin, wann ist? Am liebsten hätten manche Leute im Kalender schon rot eingezeichnet, den Tag, wo ich dann sage, das ist mir doch egal. Hauptsache, ich habe mich jetzt schon richtig entschieden. Wann wird das sein? Das ist ein echtes Problem. Für uns Menschen. Für Gott existiert dieses Problem nicht, denn für ihn existiert noch etwas anderes nicht. Die Zeit Zeitnot, der Zeitdruck. Sacharja spricht in seinen Prophetien, seinen Träumen und Gesichten zum Beispiel zu Serubabel, dem damaligen Statthalter oder Verwalter der Stadt Jerusalem in der Zeit des Wiederaufbaus. Und er spricht zu Jeschua, dem damals obersten Priester. Er spricht zu ihnen in deren aktueller Zeit, aber seine Prophetien beziehen sich auf eine Zeit weit nach ihrer irdischen Zeit. Allein das ist für uns schon kompliziert und damals, jetzt und morgen. Und Jeschua war der oberste aller Priester. Er war der einzige, dem es erlaubt war, das Allerheiligste im Tempel zu betreten. Und das auch nur ein einziges Mal im Jahr. Derjenige, der an diesem einen Tag im Jahr die Möglichkeit hatte, für die Sünden des jüdischen Volkes Gott Opfer zu bringen. Nur einer an einem einzigen Tag im Jahr bringt die Opfer für das ganze Volk, um dem Volk so eine Art Entschuldung zu ermöglichen. Was für eine Aufgabe, was für eine Herausforderung, welche Verantwortung. Jeschua muss doch wirklich ein toller, ein ganz besonderer Mensch gewesen sein, ne? Aufrichtig, Gott treu, ergeben, unbescholten, ja nahezu makellos. Und dann heißt es in dieser Prophetie des Sacharja: Zieht Jeschua die schmutzigen Kleider aus, sagte der Herr zu den dienenden Engeln, die vor ihm standen. Und zu Jeschua sagte er: Ich nehme die Schuld von dir und lasse dich in Festgewänder kleiden. Was bedeutet das? Jeschua, der oberste Priester, verantwortlich für die Entschuldung des ganzen jüdischen Volkes zu seiner Zeit, dieser gottgefällige, unbescholtene Mann, steht in schmutzigen Kleidern vor dem Engel des Herrn. Wofür steht wohl dieses schmutzige Kleid, dieses schmutzige Gewand? Und wir wissen alle heute, wer mit diesem Titel gemeint ist, der Engel des Herrn. Für uns ist das Jesus, der damals erwartete Messias. Ich nehme die Schuld von dir, 500 Jahre vor Christi Geburt. Klingt das nicht so ähnlich wie, dir sind deine Sünden vergeben? Die Worte, die Jesus im Neuen Testament spricht. Und es ist wieder bei Sacharja, der berichtet, der Herr sagte: Setz die Krone dem obersten Priester Jeschua, dem Sohn Josadaks, auf und sage ihm: So spricht der Herr, der Herrscher der Welt, der Spross Davids kommt und unter ihm wird es sprießen. Er wird meinen Tempel bauen. Der Spross Davids, 500 Jahre vor Christus. Aber mal ehrlich, was können die Menschen der damaligen Zeit, die das Neue Testament noch nicht lesen können, damit anfangen, mit diesen Ausführungen, mit diesen Prophetien? Wie sollten sie sich das vorstellen? Dies alles konnte ihnen mitteilen, der Messias kommt, er kommt aus dem Hause Davids. Mehr aber auch nicht. Geht da mehr draus hervor für Sie? Alles sind Ereignisse, die ich im Zusammenhang mit dem Monatsspruch für diesen Dezember finde. Und dann hat mich bei der Frage, worüber ich heute reden möchte, Ich lese dann immer den Losungstext für den Sonntag, an dem ich hier sein werde. Da steht, Jesus spricht heute, steht das, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Kein oberster Priester mehr heute, der einmal im Jahr Opfer für mich bringt und für euch, weil es gibt keinen solchen Tempel mehr. Seit fast 2000 Jahren gibt es den nicht mehr. Im Jahr 86 wurde er zerstört. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Dieser Absolutheitsanspruch hat schon so viel böses Blut verursacht. Ich habe schon von einer meiner Töchter gehört, wie kann man nur sowas behaupten, so erbarmungslos sein anderen Menschen gegenüber, die das jetzt nicht glauben können. Was ist denn mit denen, die nicht an diesen Jesus glauben oder an diesen Gott? Und was soll das überhaupt für ein Gott sein, der seinen eigenen Sohn opfert? Nur um all dies glauben zu können, ist es schon eine elementare Voraussetzung, dass man an die Existenz dieses Gottes glaubt. Ohne an diesen Schöpfergott zu glauben, kann man vielleicht noch glauben, dass der Zug pünktlich kommt oder dass Schalke direkt wieder aufsteigt. Mehr nicht. Aber alles andere, mit Jesus und so, das kann man ohne Glauben an den Vater, den Schöpfergott, nicht. Aber dennoch müssen wir als Christen auf diese Frage, und was ist dann mit denen, die nicht an diesen Jesus glauben, die einzig ehrliche Antwort geben? Dann ist er verloren. Dann wird er in der Hölle landen, die auch noch niemand gesehen hat, genauso wenig wie den Himmel. Aber wir müssen gestehen, nach unserem Glauben existiert die Hölle. Denn wir glauben an Gott, den Vater, den Schöpfer, und wir glauben an Jesus Christus, seinen Sohn. Und der war es, der von der Hölle gesprochen hat, der vom Satan gesprochen hat und der von Dämonen und von Engeln gesprochen hat. Und wer bin ich, dass ich sage, das und das ist in Ordnung, das gefällt mir, aber das mit dem Teufel, das lass mal weg, und das mit der Hölle, das lass mal weg. Ist doch nicht mehr zeitgemäß. Das vom ewigen Leben und dass es uns gut gehen wird, dass er für uns Wohnungen vorbereitet hat, also nur all das Gute, das Positive, das wollen wir gerne glauben. Aber das mit Satan, den Dämonen, der Hölle, das ist bestimmt von irgendjemand aus dem Vatikan mal geflunkert worden, um uns bange zu machen. Und wir wollen und wir sollen niemandem Angst machen. Wir wollen und wir sollen nicht verschrecken mit der guten Botschaft. Aber auch nicht die Konsequenzen verschweigen, dass es Konsequenzen haben wird, von Jesus zu hören und sein Gnadenangebot nicht anzunehmen. Es ist eine unserer schwersten Aufgaben oft, Menschen, die wir lieben, die uns wichtig sind, an diese Wahrheit heranzuführen, ohne sie zu verschrecken. Jesus liebt dich. Der Vater im Himmel liebt dich. Jesus will mit uns leben. Der Vater will mitten unter uns leben, auf der neuen Erde, in einem neuen Jerusalem, das keine Mauern hat, weil uns das nur begrenzen würde, wo es keine Krankheit, keine Verbrechen, nichts Böses mehr gibt. Menschen zu Jesus zu führen, jeder von uns auf seine ganz eigene Art. Und es wird nicht gezählt, wie viele es waren, die wir im Laufe unseres Lebens zu Jesus gebracht haben. Weil er zählt nicht. Ich sage immer, wenn ich in meinem Leben das viele Jahrzehnte völlig verkorkst war, auch nur einen einzigen Menschen zu Jesus führe, dann hat sich mein Leben schon gelohnt. Was aber zählt, ist unsere Antwort auf: Hast du mich lieb? Wir dürfen die Wahrheit nicht für uns behalten, als wäre sie unser Eigentum. Aber wir dürfen immer darauf vertrauen, dass er uns zur rechten Zeit die rechten Worte gibt. Es gibt nur einen einzigen Weg, diesen einen Weg über Jesus. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, spricht der Herr Jesus Christus. Wer ihn im Herzen hat, der hat alles. Ihn brauche ich mehr als alles andere. Seine Gnade brauche ich, seine Vergebung, seine Liebe. Aber was ist dann mit den Menschen, die vor seiner Geburt gelebt haben? Die das Neue Testament nicht lesen konnten. Was ist mit all denen? Das bringt mich zurück zu den Prophetien von Sacharja. Muss mal eben, ich habe es nicht auswendig gelernt, ja, aber ich habe es hier stehen. Zieht Jeschua die schmutzigen Kleider aus, sagt der Herr zu den dienenden Engeln, die vor ihm standen. Und zu Jeschua sagte er: Ich nehme die Schuld von dir und lasse dich in Festgewänder kleiden. Setze die Krone dem obersten Priester Jeschua, dem Sohn Josadaks, auf und sage ihm: So spricht der Herr, der Herrscher der Welt. Der Spross David kommt und unter ihm wird es sprießen. Er wird meinen Tempel bauen. Das ist eine Prophetie 500 Jahre vor Christus. Eine Zusage an Jeschua, also existiert für jeden Menschen wenigstens einmal die Begegnung mit Jesus, weil Jesus keine Zeitgrenze hat. Jesus ist Gott. Er schuf die Welt. Er schuf das Universum und hatte das Ende schon im Blick. Was hatte ich vorhin vom Auto gesagt? Kannst du ja nicht sauber halten. Selbst die 1,5 Kilometer von der Waschstraße zur Garage, auf den Straßen, von unten ist es schon wieder dreckig. Selbst wenn ich meine weiße Weste hatte, wenn ich mich eingeschlossen hätte in meinem Zimmer, Lieferdienst wird Essen vor der Tür abstellen, bloß keinen Kontakt mit anderen Menschen, Fenster verrammeln, Fernsehen an. Ich möchte nicht wissen, wie viele dunkle Flecken auf meiner weißen Weste am Abend wären, nur weil ich über die Nachrichten geschimpft habe und weil ich über Bauer sucht Frau geschimpft habe und weil ich über dieses Blöde gedacht habe und über jenes. Alles das macht Flecken auf meiner weißen Weste. Und genauso wie mein Vater gesagt hätte, sag ich jetzt mal, hat er wahrscheinlich, hätte er wahrscheinlich nie gesagt, aber passt jetzt so. Hat er gesagt, hätte so ein schmutzig Auto, kommt nicht in der Garage. Muss dieser Gott, der alles erdacht und erschaffen hat, zu mir sagen, tut mir leid, aber mit ein paar kleinen Flecken auf der Weste oder mit einer schwarzen Weste kannst du hier nicht reinkommen. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen so eine kleine Feier bei uns im Café gemacht mit ein paar Leuten, wo wir über die Zukunft unserer Gemeinde wochenlang nachgedacht haben. Da haben wir dann gegessen und ich musste anschließend meine Frau fragen, sag mal, die ganzen Tische waren jetzt mit weißen Decken eingedeckt. Bitte sag mir mal, warum der einzige Fleck immer bei mir ist. Da tust du doch extra. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Schon zu Jeschua hat der Engel des Herrn gesagt zu seinen Engeln, zieht ihm ein weißes Kleid an. Und dieses Versprechen haben wir, wenn wir Jesus Christus in unser Herz nehmen, dass er im Laufe unseres Lebens mehr oder weniger befleckte Weste austauscht gegen ein makellos weißes Kleid. Diese Zusage wird auch in der Offenbarung des Johannes wiederholt. Es ist also keine einmalige Geschichte. Das ist der einzige Weg. Es geht nicht anders. Es geht nur über Jesus Christus. Weil ich habe schon oft mal versucht, aus der Hose unten so einen kleinen Fleck mal rauszukratzen oder dieses oder jenes. Spuren bleiben immer. Und vor dem durchdringenden Blick Gottes können wir keine Flecken verbergen. Darum ist Jesus Christus auf die Welt gekommen und für uns ans Kreuz gegangen, dass er als Vermittler sich vor uns stellt, quasi zwischen Gott und uns ein neues, makelloses Kleid schenkt und wir dann makellos vor Gott, dem Vater, stehen. Nur so passt für mich Monatsspruch und Tageslosung zusammen. Nur so passt für mich Altes und Neues Testament zusammen, weil es eine zusammenhängende Geschichte ist, die nachvollziehbar ist, wo das eine das andere erklärt. Wir brauchen, um das Neue Testament zu verstehen, vieles aus dem Alten Testament. Da kommt ein Mensch in den Himmel. Und gegen alle Erwartungen wird er in die erste Reihe geführt, in einem riesengroßen Saal. Und da steht er da in der ersten Reihe. Da sind noch ein paar Plätze frei. Und dann dreht er sich um, da steht Gott vor ihm. Und Gott sagt zu ihm, setz dich, Diener. Man sagt der Mensch, nee, kann ich nicht. Setz dich. Nee, Herr, kann ich nicht. Weißt du, du hast mir versprochen, wenn ich komme, dann kriege ich ein neues weißes Kleid. Und eine Krone hast du mir versprochen. Und Gott sagt, los Engel, holt meinem Diener das weiße Kleid, zieht es ihm über und setzt ihm die Krone auf. Und jetzt setz dich, Diener. Nee. Setz dich. Nee, Herr, weißt du, Du hast mir neben dem weißen Kleid und der Krone, hast du mir auch noch einen wunderschönen Gürtel versprochen. Also los, Engel, holt meinem Diener diesen Gürtel und legt ihm den um. Und jetzt setz dich bitte. Nein, Herr, ich bin viel zu glücklich, jetzt hier zu sein, um mich jetzt einfach stille hinzusetzen. Sit down, servant. I can't sit down. Sit down, servant. I can't sit down. Sit down, servant. I can't sit down. My soul so happy that I can't sit down. Sit down, servant. I can't sit down. Sit down, servant. I can't sit down. Sit down, servant. I can't sit down. My soul so happy that I can't sit down. My Lord, you know that you promised me a long white robe in a cherry crown. Go yonder, angels, and fetch me the cherry crown. Place it on my servant's head. Now, servant, do sit down. Sit down, servant, I can't sit down. Sit down, servant, I can't sit down. Sit down, servant, I can't sit down. My soul's so happy that I can't sit down. My Lord, you know that you promised me this long white robe in a cherry waistband. Go yonder, angels, and fetch me that golden waistband. Place it on my servant's waist. My servant, do sit down. Sit down, servant, I can't sit down. Sit down, servant, I can't sit down. Sit down, servant, I can't sit down. My soul's so happy that I can sit down.